Genau, zur FOM. Ich würde die FOM einen kleinen Moment zurückstellen, weil ich gerne ganz kurz am Anfang erst was zum Netzwerklernen erzählen würde. Das hängt aber so ein bisschen zusammen. Ich würde nur kurz erst was zum theoretischen Kontext sagen und dann wird auch, glaube ich, deutlich, wenn man die FOM mit ihren unterschiedlichen Standorten sieht, warum gerade Netzwerklernen für uns eine interessante Geschichte ist. Ja, dann ganz kurz was zum forschenden Lernen. Und dann eben was zum Projekt und zur Umsetzung. Wir sind noch relativ weit am Anfang. Wir haben erst letztes Semester damit angefangen, haben also noch nicht so viel Erfahrung wie viele andere hier im Raum, sind noch quasi die Neulinge im Bereich E-Portfolios und haben ein paar Tests gemacht und ja, mal gucken. Also haben schon so ein paar Schlussfolgerungen daraus gezogen, wie es für uns weitergehen könnte. Ja, allgemein zum Hintergrund vom Netzwerklernen stützt sich im Prinzip auf verschiedene Theorien. Kollaborative Lerntheorien, brauche ich glaube ich hier auch gar nicht viel zu sagen. Konstruktivismus, Konnektivismus, weiß ich jetzt nicht genau, ob es bei allen inzwischen bekannt ist. Also geht auch ein bisschen in die Richtung, dass halt wichtiger wird zu wissen, wo man Informationen herbekommt. Also sich Netzwerke, Strukturen aufzubauen, Wissen evaluieren zu können und eben über diese Knoten dann auch entsprechend verfügen und sie auswerten zu können. Die soziale Netzwerkanalyse, insbesondere von Granovetter, schon eine etwas ältere Theorie aus den 70ern, eignet sich aber hier auch ganz gut. Da geht es im Prinzip darum, dass er untersucht hat, dass es starke und schwache Verbindungen gibt. Starke Verbindungen sind tendenziell Leute, die ich gut kenne, die dementsprechend auch häufig ein ähnliches Wissen haben wie ich selber. Schwache Verbindungen sind zum Beispiel Bekannte, alte Schulkollegen, vielleicht ehemalige Kollegen, Leute, die man mal auf einer Konferenz kennengelernt hat. Und die besitzen häufig anderes Wissen als man selber, haben also einen größeren Informationspool. Und das war so die Idee, wo wir gesagt haben, wir haben ganz, ganz viele berufstätige Studierende, die in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sind, durch die 22 Standorte sich aber häufig nicht kennen. Das heißt, ganz unterschiedliches Wissen haben und es wäre doch super, die mal alle so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, forschendes Lernen, warum das jetzt für uns nochmal so ein bisschen interessanter ist, gerade dadurch, dass wir berufstätige Studierende haben. Es gibt natürlich immer die motivierten Studierenden, die machen das von alleine, aber wir haben halt auch viele, die sich denken, ich brauche jetzt nur mal einen Masterabschluss für den nächsten Karrieresprung und die dann dementsprechend ökonomisch effizient durch das Studium durchgehen. Und ja, so sehen dann manchmal auch die Seminararbeiten aus. Und da haben wir gedacht, wir hätten halt gerne auch noch mal eine Lösung, wie wir das ein bisschen in den Griff bekommen, dass die Studis vielleicht auch mal erkennen, dass sie auch einen Mehrwert haben, wenn sie sich mit den Studieninhalten etwas reflektierender auseinandersetzen. Ja, forschendes Lernen an sich ist jetzt auch kein neues Konzept, gibt es auch schon etwas länger, hat sich heute ein bisschen nochmal gewandelt. Aber im Endeffekt finde ich, passt es auch heute noch sehr, sehr gut. Auch wenn man sich Bologna anguckt, ist es kein Widerspruch, weil es im Endeffekt ja trotzdem um eine Situierung geht, um kontextbezogenes Lernen, wenn man davon ausgeht, dass ein Studium ja im Endeffekt die Voraussetzung für einen wissenschaftlichen Beruf ist. Also, dass man im Prinzip eine Ausbildung durch Wissenschaftler hat in einer bestimmten Wissenschaft. Bei uns ist es Management in der Regel. Und dabei soll die Wissenschaft auch als sozialer Prozess erfahren werden, also auch wieder die ganzen ja, konstruktivistischen, situativen Lerntheorien, die man mit hinzuziehen kann. In dem Sinne sollte forschendes Lernen natürlich Fachkenntnisse in irgendeiner gewissen Weise fördern. Es sollte aber dann auch die Methoden- und Selbstkompetenz fördern, zum Beispiel die Fähigkeit, Informationen zu evaluieren, gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr wichtig. Also man kann ja bei Google eigentlich alles finden, aber man weiß noch lange nicht, ob das Ganze auch was taugt. Und es wird immer wichtiger, auch im Team zu arbeiten. Und durch diese Aspekte, wo man dann im Prinzip von diesem reinen, ich sag mal, stupiden bespult werden, wegkommt, kriegt man vielleicht auch eine etwas höhere Motivation im Lernprozess dazu. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass das Konzept des forschenden Lernens die Lernenden dabei unterstützt, unterschiedlichen neuen Anforderungen gerecht zu werden, also insbesondere der Informationsflut und dem lebenslangen Lernen. Und dass im Prinzip das forschende Lernen die Metakompetenz vermittelt, um mit den Netzwerkstrukturen überhaupt umzugehen. Ja, damit wären wir jetzt auch schon bei den Netzwerkstrukturen der FOM. Uns gibt es seit 1993. Da haben sich in Essen einige Unternehmen überlegt, dass sie es gut fänden, wenn ihre Mitarbeiter sich weiterbilden könnten, studieren könnten, ohne bei ihnen aufzuhören oder zu kündigen und haben daraus dann im Prinzip im Rahmen einer Stiftung eine Hochschule gegründet. Wir sind dementsprechend gemeinnützig und stiftungsgetragen und haben inzwischen 22 Standorte deutschlandweit und einen in Luxemburg. Bei uns gibt es reine Präsenzvorlesungen, Insofern werden die E-Portfolios nur zur Anreicherung im Sinne der Vor- und Nachbereiterung gedacht. Es ist hauptsächlich abends und am Wochenende Vorlesung und wir haben ungefähr 17.000 Studierende aktuell. Studierende sind sehr unterschiedlich. In den Bachelor entwickelt sich es aktuell dahingehend, dass wir hauptsächlich Auszubildende haben. In den Mastern sind es häufig schon Führungspersönlichkeiten. Dementsprechend manchmal auch nicht ganz so einfach. Ja, hatten wir heute schon ein paar Mal, auch bei uns nicht ausschließlich, sondern nur als Fokussetzung zu sehen. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass sich die Studierenden etwas stärker mit den Inhalten auseinandersetzen und auch in der Lage sind, eine reflexive wissenschaftliche Haltung einzunehmen, geht es bei uns schwerpunktmäßig um das Reflexionsportfolio. Aktuell ist es rein formativ. Bei uns ist es im Moment noch nicht im Curriculum verankert. Wir wollten gerne erstmal testen, wie die Studierenden überhaupt das Ganze aufnehmen, dadurch, dass wir eine Einfakultätenhochschule auch sind. Bei uns gibt es eigentlich nur BWLer, Informatiker und Juristen. Wollten wir gerne überhaupt mal testen, wie sie dem Ganzen gegenüberstehen, weil tendenziell so Sachen wie Lernprozess und Reflektieren und eben nicht so schnell durchgehen, hat nicht ganz so viel Begeisterung im ersten Moment hervorgerufen. Hat auch bei vielen Lehrenden erstmal zu Unverständnis geführt, was sie da jetzt überhaupt machen sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen ganz, ganz langsam an. Wir machen es erstmal auf einer rein freiwilligen Basis und gucken, dass wir da dann möglichst viel Feedback bekommen, warum es Leute vielleicht auch nicht nutzen, damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Und ja, sind jetzt also ganz, ganz langsam. Letztes Semester haben wir angefangen. Ja, dementsprechend für uns die Implementierung auch noch wichtig gewesen. Welche Organisationseinheiten sind überhaupt am Prozess beteiligt? Wir haben auch von der Hochschulstruktur her eine andere Struktur. Also wir haben bei uns im Bereich eine Abteilung, die nennt sich Koordination der Lehre. Und wir steuern die unterschiedlichen Bachelor- und Masterprogramme intern. Also wir bilden quasi das Bindemitglied zwischen Hochschulleitung, Verwaltung und Lehrenden, haben mit den Studierenden aber selber direkt nichts zu tun, nur über Evaluierungen dann wieder. Ja, da haben wir jetzt im Prinzip gesagt, das in Kombination mit dem Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik, das jetzt neu gegründet wurde letztes Jahr, dass wir das im Prinzip so ein bisschen anstoßen und dann erstmal einzelne Lehrende raussuchen, die wir angesprochen haben und die dann auch Interesse hatten mitzumachen. Ja, wir haben das Ganze dann bisher auch so konzipiert und implementiert, also hauptsächlich ich. Und wir haben langsam angefangen. Wir haben auch erstmal nur in Essen und Umgebung angefangen, weil das etwas einfacher zu steuern war, wenn man sich die Lehrenden vor Ort greifen konnte, wenn man selber mit in die Veranstaltung reingehen konnte und nochmal ein paar Einführungen machen konnte. Aber möchten das dann auch gerne im nächsten Semester vielleicht mal in Hamburg oder so anbieten. Dementsprechend auch erstmal nur einzelne Lehrveranstaltungen. Aber die Überlegung ist, es dann auch stärker in den Masterstudiengängen auszudehnen, sodass man es vielleicht, wir wollen zum nächsten Wintersemester größere Überarbeitungen machen, dass man es dann vielleicht auch über die gesamten Studiengänge hinwegzieht. Ja, welchen Hauptzweck für uns, jetzt rein intern gesehen, ist es, dass wir gerne eine Qualitätssicherung haben möchten und den Lernprozess stärker unterstützen möchten, beziehungsweise überhaupt erstmal ein Verständnis für den Lernprozess wecken möchten. Für die Studierenden soll es eine Hilfe sein, überhaupt erstmal an Reflexionen herangeführt zu werden. Und für diejenigen, die aus ihrem Grundstudium schon vergessen haben oder aus ihrem Bachelor, wie man eine Seminararbeit strukturiert, vielleicht auch nochmal eine Strukturierungshilfe. Ja, Ziele sind damit dann einerseits Motivation zu steigern, Qualität zu steigern und eben auch so ein Bewusstsein für Lernprozesse und Reflexion und Feedbackkulturen zu wecken. Also in der Wirtschaftsinformatik haben wir eine sehr gute Feedbackkultur. Die arbeiten schon lange mit Wikis, das funktioniert prima. Bei den BWLern haben wir doch mehr Probleme jetzt als gedacht. Also nicht, dass die Leute unbedingt dagegen sind, aber sie hätten gerne alle Feedback, aber es möchte keiner geben. Ja, Kompetenzen insofern, vor allem die überfachlichen Kompetenzen und der Nutzen, der geht im Prinzip ja so ein bisschen aus den Zielen dann auch hervor. Aktuell ist die Portfolioarbeit nicht im Curriculum verankert, um eben auch wirklich den Studierenden die Möglichkeit zu geben, nein, ich möchte es nicht nutzen aus den und den Gründen. Falls wir das dann aber wirklich flächendeckend einführen, wird es natürlich auch im Curriculum verankert. Dadurch, dass wir diese Überarbeitungen zum nächsten Wintersemester haben, ließe sich das dann gleich bei der Entwicklung mit einbinden. Dementsprechend auch Anrechnungen und so weiter für uns noch nicht relevant. Ja, Lehr-Lernprozesse. Wir versuchen natürlich auch gerade über das Kompetenzzentrum Didaktik beziehungsweise über Weiterbildung auch von den Lehrenden aus stärkere Lernprozessbegleitungen zu erreichen. Aber man muss auch sagen, dass teilweise die Studierenden es gar nicht wollen. Also wenn die nach 8, 9 Stunden Arbeit kommen, dann ist das auch erstmal für die Lehrenden so ein bisschen Kampf, die dazu zu bringen, dass die wirklich jetzt nochmal aktiv mitarbeiten. Und da sagen dann auch viele, ach nö, können wir nicht heute einfach nur eine Frontalvorlesung machen? Und dementsprechend ist dann halt auch die Begeisterung im E-Portfolio am Anfang. Ja, dementsprechend, die Ansätze von den Lehrenden sind da für eine aktivierende Lehre und wir versuchen jetzt auch unsere Studierenden stärker in die Richtung zu bekommen. Ja, die Rolle der Lehrenden verändert sich eben auch ein Stück weit, weil es ein ganz neues Tool ist. E-Learning wird bisher vereinzelt eingesetzt, aber auch nicht flächendeckend. Wir haben ein eigenes integriertes Campus-Management-System. Darüber bestehen durchaus einige Sachen wie Projektgruppen, Foren und so weiter. Soll jetzt auch noch um Blogs und Podcasts ergänzt werden. Aber für viele Lehrende, die jetzt so die klassischen BWLer sind, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, gibt es noch nicht so viele Berührungspunkte mit E-Learning. Da muss man dann auch noch mal ein bisschen erklären, worum es dabei überhaupt geht und dass es eben nicht reines Dokumenten hoch- und runterladen ist. Und dass es auch wirklich um eine stärkere Begleitung geht, diese ganze Kompetenzorientierung. Also da gibt es schon einige Veränderungen für die Lehrenden. Also auch ein Grund, warum wir es so langsam angehen lassen. Ja, wie werden Sie auf die Portfolioarbeit vorbereitet? Wir haben ein paar Lehrende angesprochen. Die meisten haben auch spontan gesagt, dass sie gerne mitmachen möchten. Dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt, haben überlegt, wie man das Ganze in ihre Veranstaltung einbinden kann und haben dann so ein bisschen zusammen das Konzept entwickelt für die einzelne Veranstaltung. Ja, Voraussetzung für eine erfolgreiche Portfolioarbeit. Bei uns wird es wohl darauf hinauslaufen, wir arbeiten aktuell auch mit Mahara, dass das eine der großen Hemmnisse ist, weil sowohl Lehrende als auch Studierende sagen, da muss ich mich ja woanders anmelden und warum ist das nicht im Online-Campus? Und die sind ein bisschen verwöhnt alle, weil es der Online-Campus wirklich ganz, ganz einfach zu bedienen ist und da ist selbst Mahara für die meisten zu kompliziert. Also das ist, glaube ich, bei uns im Moment so die größte Hemmschwelle. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Studierende gerne Themen aus ihrem eigenen Unternehmen bearbeiten und dann auch direkt die Bedenken mit Datenschutz haben, wie das dann so funktioniert. Und also ich glaube, das sind so unsere beiden größten Baustellen, die wir für eine flächendeckende Umsetzung dann angehen müssten. Ja, die Studierenden werden im Prinzip in der ersten Veranstaltung eingeführt. Wir erläutern so ein bisschen das Konzept. Das dahinter steht, also auch dieses Konzept mit dem Netzwerklernen, mit dem Portfoliolernen, das ließ sich jetzt zum Beispiel in der Veranstaltung Asset Management gut rüberbringen. Da konnte man schön die Parallelen zur Portfoliotheorie sehen, weil es da im Prinzip auch um Stärken-Schwächen-Ausgleich geht. Dann erläutern wir den an sich Mahara, zeigen ihnen, wie man ein Portfolio anlegen kann. Wer möchte, kann es direkt mit uns zusammen machen. Wir haben einen Leitfaden erstellt, wir haben ein Beispielportfolio erstellt und da dann eben auch noch entsprechende Unterlagen eingestellt. Ansonsten stehen auch im Online-Campus selber in der einzelnen Veranstaltung noch mal ein paar Informationen bereit. Und ansonsten können Sie sich natürlich gerne jederzeit bei Fragen an uns wenden. Ja, trotzdem haben wir immer noch viele Barrieren. Eben einmal im Hinblick auf Zeit. Das ist für viele eine Restriktion, die dann sagen, ja Mensch, ich habe sowieso so wenig Zeit und jetzt soll ich mich hier auch noch mit so einem Portfolio auseinandersetzen. Also bei uns das Portfolio ein bisschen anders aufgebaut. Wir nutzen es halt wirklich hauptsächlich als Strukturierungshilfe für die Seminararbeit, sodass wir das dann immer versucht haben zu entkräften. Naja, es ist hier nicht so viel mehr Arbeit, weil ihr euch die Gedanken ja sowieso machen müsstet. Nur hier müsst ihr euch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was ja dann tendenziell zu einer besseren Note am Ende führt. Wenn jemandem die Note aber egal ist, versiegt das Argument irgendwie. Ja, dann eben noch die Barriere mit dem Datenschutz. Da kommen wir bei Mahara nicht raus. Das akzeptieren die nicht, also auch nicht, dass man unterschiedliche Sicherheitseinstellungen wählen kann und so, das reicht denen nicht. Ja, und dann eben noch die zusätzliche Login-Geschichte. Also das sind im Moment so unsere Hauptknackpunkte. Ja, Software ist aktuell Mahara. Da haben wir auch erstmal nur Mahara.org genommen, weil wir es gerne ganz einfach halten wollten, weil wir uns schon fast gedacht haben, dass wir mit einer Open-Source-Lösung nicht weit kommen, dass wir eine integrierte Lösung brauchen werden. Ja, die Startseite kennen Sie wahrscheinlich alle. Also wir haben jetzt seit Ende der 90er Jahre ein integriertes Campus-Management-System, wo wirklich alles drüber abgebildet wird. Zulassungen, Studiengangsbücher, Die Modulbeschreibungen, die einzelnen Veranstaltungen, Raumplanungen, was es alles so gibt. Also es ist alles da, die locken sich da einmal ein, da ist auch das Blackboard drin, darüber wird alles abgebildet. Dementsprechend sehen die es auch nicht so wirklich ein, sich jetzt mit irgendeiner anderen Software auseinanderzusetzen. Ja, wir möchten das E-Portfolio eben als Strukturierungshilfe für die Seminararbeit nutzen, um den Studierenden da einmal nochmal eine Struktur vorzugeben, wie man das Ganze aufbauen könnte, wie man damit da herangehen kann. Wir haben im Beispielportfolio auch einige Fragen zur Reflexion hinterlegt und haben eigentlich gehofft, dass eben durch diese elektronische Strukturierungshilfe und der hoffentlich stattfindenden Unterstützung der Kommilitonen und der damit einhergehenden zeitlichen Flexibilität durch die E-Variante das Konzept auch für unsere berufsbegleitenden Studierenden gut geeignet ist. Ja, Pilotstudie, wie bereits angesprochen, ist eine rein freiwillige Teilnahme, um eine möglichst kritische und offene Evaluation auch zu erhalten. Wir haben uns deswegen unter anderem auch das Fach Asset Management als erstes rausgesucht, weil wir davon ausgegangen sind, dass die die größten Bedenken haben und am wenigsten Lust haben werden, wobei sich herausgestellt hat, dass das nicht stimmt. Also wir haben jetzt dieses Semester unter anderem im Bereich E-Marketing getestet. Die hatten wesentlich mehr Einwände. Ja, bei der Strukturierungshilfe, die wir den Studierenden jetzt so als Vorschlag unterbreitet haben, haben wir uns an Huber orientiert zum forschenden Lernen, haben dafür dann das Ganze ein bisschen runtergebrochen auf vier Phasen. Einführungsphase, erstmal möchten wir natürlich irgendwo eine Motivation bei den Studierenden erwecken, ihnen auch zu verdeutlichen, was wirklich ihr individueller Nutzen ist, insbesondere da sie es freiwillig nutzen. Wir versuchen auch eine gewisse Relevanz überhaupt für Lernen zu und den Lernprozess zu wecken und warum forschendes Lernen für sie relevant sein könnte. Und dann zeigen wir ihnen natürlich den Ablauf und die Erstellung anhand des Beispiels. In der Phase 2 sollen sich erstmal einen Überblick über ein Forschungsfeld verschaffen. Das heißt A, Informationsbeschaffung, wenn möglich auch mal anhand der aktuell vorhandenen Strukturen im Internet. Also dass man nicht einfach nur in die Bibliothek geht und sagt, oh, der Buchrücken sieht gut aus, das Thema finde ich prima. Sondern dass man einfach auch mal schaut, was ist wirklich aktuell, was wird diskutiert, wo bietet es sich vielleicht auch an, eine Seminararbeit oder später eine Thesis drüber zu schreiben. Das Ganze soll dann natürlich durch eine klassische Literaturrecherche unterstützt werden, damit man jetzt auch lernt, wie man dann da in die Tiefe gehen kann. Dass es jetzt nicht bei oberflächlichen Blog-Einträgen oder irgendwas bleibt, die sollen mehr so als Anreiz am Anfang genutzt werden. Ja, dann sollten sie beim möglichen Forschungsdesign entwickeln. Das ist jetzt aber auch von Fach zu Fach unterschiedlich, inwieweit der Empirie oder nur Literatur gefragt ist. Und dann im Prinzip die durchführende forschende Tätigkeit, im Prinzip der Erstellungsprozess der Seminararbeit. Das ist jetzt etwas schlecht, glaube ich, zu lesen. Das ist nochmal zusammengefasst, diese vier Phasen. Das obere Dunkle ist im Prinzip das angeleitete Selbststudium der E-Portfolios, wie wir uns das idealtypisch vorstellen. Also ich muss ehrlich sagen, es hat so nicht geklappt. Das untergraue wäre die Präsenz. Das Ganze soll immer in so einem Wechselspiel stehen, optimalerweise, dass der Lehrende auch immer wiederum Bezug nimmt auf das Portfolio bzw. die Portfolios, da die sich ja in der Regel die Themenstellung der Seminararbeit schon am Curriculum orientieren, sodass man dann, je nachdem, an welcher Stelle man gerade in der Veranstaltung ist, da dann nochmal die Bezüge herstellen könnte. Insgesamt soll idealerweise die ganze Zeit eine Selbstreflexion stattfinden und wir hätten uns auch eine stärkere Peer-Review gewünscht. Also sowohl Selbstreflexion als auch Peer-Review haben stattgefunden, allerdings nicht im Portfolio. Also da sind immer nur mal Ansätze drin gewesen, auch bei den Evaluierungsergebnissen nachher hat man dann gemerkt, dass sie zwar verstanden haben, was sie im Portfolio machen sollten, aber noch nicht so ganz den Sinn und Zweck dahinter, weil sich einer beschwert hat, dass es nur eine Prozessdarstellung war und also das war ja eigentlich das, wo wir hin wollten, aber das war dann für die Studierenden ineffizient. Ja, also letztes Semester haben wir es an zwei Standorten im Modul Asset Management durchgeführt, in Essen und in Köln. Da war die Hoffnung, dass man die ein bisschen zusammenbringen kann, die Studierenden, dass die sich schon mal gegenseitig ein bisschen austauschen. Das hat leider nicht geklappt, was zum Teil auch daran lag, dass die Zeiten versetzt waren. Die haben zu unterschiedlichen Punkten im Semester angefangen. Ja, unterstützt wurde er durch mich. Im Wintersemester jetzt haben wir nochmal im Modul Asset Management das Ganze angefangen und versuchen es nochmal, diesmal in Düsseldorf. Und dann haben wir noch in Dortmund im Modul ECRM das Ganze eingeführt und haben für alle zusammen ein gemeinsames Forum auch bei Mahara eingerichtet, in der Hoffnung, dass da dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Austausch stattfindet. Ja, das ist das Beispielportfolio, das wir erstellt haben. Wir haben im Prinzip eine exemplarische Publikation genommen und sind da alle Stufen so rückblickend nochmal durchgegangen, haben versucht, dann nochmal rückblickend die Reflexionsprozesse nachzuvollziehen mit so ein paar Beispielfragen, was man sich da überlegen könnte an Reflexion und was es für mögliche Antworten geben könnte. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Schlecht, ne? Also unter Phase 1 ganz oben, da haben wir den Studierenden Infomaterialien eingestellt zur Erstellung des Portfolios, also wie das funktionieren kann. Wir haben einen eigenen Leitfaden dafür erstellt, dass die Phasen im Prinzip die Views so nur kopieren brauchen. Dann haben wir hier nochmal erläutert, was das Ganze überhaupt für Sinn und Zweck hat. Hier haben wir alle Phasen nochmal zusammengefügt. Hier unten ist die Phase 2, also wie man sich einen Überblick über ein Forschungsfeld schaffen kann. Das haben wir einfach so nachträglich dann nochmal durchgespielt, nach bestimmten Stichworten aus der Publikation nochmal bei Google dann geschaut, was man da so findet. Da dann auch versucht, eben die Reflexion nachzuvollziehen. Bei Phase 3 dann eben die Entwicklung des Forschungsdesigns, was hinter der Publikation stand, da nochmal erläutert, wie man da im Prinzip hingekommen ist und was es da für Probleme gab und was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und dann bei Phase 4 eben nochmal im Prinzip die Zusammenfassung von allem. Ja, die Studierenden haben wir gebeten, dass sie sich immer mit Asset Management befreunden, beziehungsweise jetzt mit ECRM. Das sind unsere Musterportfolios, damit man auch immer sieht, wer so teilnimmt, und dann kriegt man das schneller hin, dass man da mal eben schnell nachschauen kann, was sie so gemacht haben. Dann haben wir denen hier eine Gruppe gemacht. Damals hieß die nur Asset Management, inzwischen haben wir sie umbenannt in FOM. Ja, da gab es aber bisher noch nicht wirklich viele Beiträge. Es waren hauptsächlich technische Fragen und nicht so sehr inhaltliche Fragen. Ansonsten bei Phase 1 haben wir auch noch mal ein paar Infos zur Erstellung von der Seminararbeit eingestellt. Ja, letztes Semester haben es tatsächlich fast 50% genutzt. Ich glaube, es waren 49, irgendwas, wenn man es ausgerechnet hat. Da waren wir doch ziemlich überrascht. Die Software an sich hat ein sehr gemischtes Feedback erhalten. Von super Plattformen bis hin zu viel zu kompliziert und unübersichtlich, hatte Probleme beim Anmelden, dies ging nicht und das ging nicht. Also die Mehrheit war allerdings eher unzufrieden mit der Plattform. Ja, den Studierenden ist im Großen und Ganzen gelungen, den Überblick über ihr Forschungsfeld zu gewinnen. Reflexionen und Gespräche haben leider eher weniger stattgefunden. Also zumindest nicht im Portfolio. Also die treffen sich viel in den Pausen von den Veranstaltungen oder sprechen davor oder danach miteinander, mailen auch sehr viel. Aber das im Portfolio zu machen, war ihnen zu viel Aufwand. Ja, Entwicklungen konnte man durchaus bei einigen nachvollziehen. Also es gab auch ein paar, die sich dann die Mühe gemacht haben, ihre erste Gliederung hinzuschreiben, dann auch ein paar Stichpunkte zur Reflexion reingeschrieben haben, haben dann auch reingeschrieben, dass die eben in der Pause stattgefunden hat oder so, und haben dann auch die Verbesserungen hingeschrieben. War aber leider nicht bei allen so. Ja, daraus sind im Prinzip für uns auch so die Schlussfolgerungen, dass wir generell noch stärker auch versuchen müssen, so ein Verständnis überhaupt für den Lernprozess zu gewinnen, also warum es auch wirklich wichtig ist zu lernen und nicht einfach nur zu gucken, wie man möglichst schnell und effektiv die Seminararbeit 2 Tage vorher erstellt. Auch diesen Reflexionsgedanken, wir hatten eigentlich gedacht, dass Reflexion und Feedbacks bei Studierenden, die im Berufsleben damit ja auch viel malträtiert werden, durchaus vorhanden ist. Also man merkt dann auch in persönlichen Gesprächen, dass das schon da ist. Aber das dann wirklich so niederzuschreiben und sich nochmal bewusst zu machen, da hapert es dann häufig dran. Ja, deswegen werden wir jetzt noch versuchen, das Peer Review auch stärker anzuleiten, gegebenenfalls dann vielleicht auch sogar verpflichtend zu machen. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir das machen, wenn man da Themenmatchings machen kann bei den Seminararbeiten, dass man dann sagt, okay, ihr 2, 3, ihr guckt immer gegenseitig mit rein. Das geht aber auch nicht immer, je nachdem, wie stark eben die Themen an den einzelnen Unternehmen ausgerichtet sind. Da muss man dann auch gucken, wenn man zum Beispiel Telekom und Vodafone miteinander hat, die ein ähnliches Thema haben, dann möchten die das auch nicht unbedingt. Ja, insgesamt versuchen wir bei der BWL ein bisschen stärker zu einer offenen und kooperierenden Wissensgemeinschaft zu kommen, weil ich hatte es vorhin kurz erzählt, also sind teilweise auch Kommentare gekommen, ja, warum soll ich denn bei dem reingucken, dann schreibt er doch eine bessere Seminararbeit nachher als ich und das will ich nicht. die faule Socke kann selber arbeiten. Und dann, ja. Also das scheint bei den BWLern etwas stärker, zumindest bei uns, ausgeprägt zu sein als bei den Informatikern. Die haben da irgendwie nicht so die Berührungsängste. Ja, und dementsprechend werden wir nochmal insgesamt den Einsatz noch ein bisschen umstrukturieren müssen. Vielleicht dann, auch wenn man es wirklich flächendeckend umsetzt, dass man es vielleicht auch über Sonderform oder mündliche Mitarbeit oder in irgendeiner anderen Form dann auch mit in die Notengebung mit einbezieht. Also schön wäre auch, wenn man die Seminararbeit sonst direkt darüber schreiben kann, aber das ginge eben auch nur, wenn es ein integriertes System ist, weil sie sich bei allem, was außerhalb des rein eigenen Online-Campuses ist, halt dagegen sperren. Ja, das wär's.
Vielen Dank für die Ehrenfrage. Ich finde, wir lernen auf jeden Fall, dem was nicht klappt. Und nicht alle stellen sich hin und sagen es auch auf.